und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hausbesuch, dem Podcast von Antihelden. Entgegen der Ansage von letztem Monat spreche ich heute nicht oder nur peripher über Zukunft, sondern heute bin ich bei Bernd. Und Bernd erzählt uns anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember zu seinen Erfahrungen über oder zur AIDS-Krise in den 80er Jahren. Hallo Bernd.
Hallo, guten Tag.
Ich würde gerne erstmal von dir wissen, wann du eigentlich geboren bist und wie alt du warst, als dann die AIDS-Krise ausgebrochen ist.
Also ich bin 1957 geboren, habe in Bayern gelebt, in der Kleinstadt Aschaffenburg und bin dann mit Anfang 20, 21 nach Berlin gegangen. Und zwar ganz genau am 01.01.1979 bin ich hier in Berlin angekommen und dort auch dann 80, so Anfang 80, Mitte 80 mein Coming-out gehabt, so dann so ein Jahr, dass ich gesagt habe, ja, ich bin homosexuell, ich bin schwul, ich finde es auch gut, dass es so ist und hab dafür auch gekämpft, dann natürlich bei den der zweiten oder den CSD und so. Und dann kam aber ganz schnell 81, 82, also den Einstieg sozusagen in die Homosexualität des Lebens, dann gleich diese Keule mit, dass AIDS aufkam. Gerade hier in Berlin war das ja ein schnelles Thema.
Was meinst du mit, du hast dafür gekämpft beim CSD, bist du mitgelaufen oder hast du mit organisiert?
Nee, ich war nicht Mitorganisator, aber als ich dann so 80 gesagt habe, ja, ich bin schwul, bin ich dann auch 1879 war ja der erste CSD hier in Berlin.
Ach echt, also, war der erste.
Es war zwar ein oder zwei Jahre vorher schon mal was Ähnliches, wo Lehrer auf die Straße gingen, aber noch vermummt oder beziehungsweise hatten die sich Tüten über den Kopf gemacht, damit sie nicht erkenntlich sind. Aber der erste offizielle CSD nach Stonewall war 1979 in Berlin und ich glaube 80, 81 war ich dann auch dann mit dabei, aber ich war nicht Organisator, aber das war noch eine kleine Gruppe, nicht zu vergleichen wie, wie heute, also da haben schon die Leute geguckt und auch blöde Bemerkungen gemacht.
Und wie ist es angenommen worden, der CSD 79, war da die Reaktion in der Bevölkerung, in der Politik vielleicht auch?
Naja, es war so, dass es natürlich, der Paragraph war glaube ich 76 oder 79, ist ja entschärft worden, so dass es dann wenigstens nicht mehr strafbar war,
beziehungsweise der Paragraph 175. Kannst du nochmal wiedergeben, was der besagt?
Na, der war im Grunde nachdem die Bundesrepublik gegründet wurde, 1945, wurde der Paragraph genauso übernommen wie in die Nazis und die hatten ihn verschärft. Das hieß, jeder Kontakt unter Männern, egal wie alt oder wie jung, war strafbar und wurde kriminalisiert oder beziehungsweise war kriminell und die wurden dann verurteilt.
Und was waren die Strafen, die darauf?
Das war ganz unterschiedlich, aber das können Monate, auch ein Jahr gewesen sein. Ich kenne jetzt gerade
Gefängnisstrafen.
Sind eingesessen oder oder hat natürlich zum Teil, also ich kenne das jetzt ein bisschen mehr, weil wir ja vorletztes Jahr ging es ja um die Rehabilitierung und die wurden ja alle Urteile rehabilitiert und es gibt eine Entschädigung für die Leute, die unter diesem Paragraph gefallen sind, verurteilt wurden. Zum Teil auch kurioserweise sind die zum Teil im KZ gewesen. Also Gott, das sind sehr alte Leute, die wo man jetzt noch ab und an noch mal sowas erfährt. Gott sei Dank, aber die im KZ waren zum Beispiel, sind verurteilt worden von einem Richter und sind dann entlassen worden und in der Bundesrepublik ein Jahr oder zwei Jahre später vom gleichen Richter wieder ins Gefängnis geschickt worden. Also es war zum Teil auch, sind verhaftet worden auf offener Straße, irgendwo im Treppenhaus, Gegenüberstellung habe ich hier einen Mann kennengelernt, der jetzt entschädigt wurde. Da kam die Polizei mit dem Denunzianten, hat ihn im Treppenhaus überstellt, gesagt, war das der? Und der sagt, ja, das ganze Haus wusste Bescheid, der musste auf die Polizei. Später konnte man Gott sei Dank nichts nachweisen mehr, aber er war natürlich gesellschaftlich geächtet und die Leute haben vor ihm ausgespuckt. Das waren ja Leute, man konnte ja nicht irgendwo hingehen oder gar aus dem Gefängnis kommen und sagen, ich habe da gesessen. Man hatte ja mit Anführungszeichen ganz deutlich, zu Recht wurde man, diesen Paragraph gab es ja. Und die Richter haben die verurteilt nachdem. Es wurde zwar im Laufe der Jahre immer weniger Urteile und immer geringere Strafen zum Teil. Ich glaube, in Hamburg haben sie dann ein Marx-Urteil, gab es da. Also, das ist dann, durch die Entschärfung dann später, 76 oder 79, muss man nochmal genau das Datum angucken, da wurde dann mindestens die Homosexualität nicht mehr unter Strafe gestellt, wenn sich zwei über 21 waren und haben Sex gehabt. Das war nicht mehr strafbar. Aber es war 21, für Heteros hat damals 18 oder 16 gezählt. Und erst viel später wurde, wenn man denkt, der Paragraph 175 wurde ja in Westdeutschland erst nach der Wiedervereinigung komplett
abgeschafft. 95, glaube ich.
Ja.
Wurde der nicht neulich noch während meiner Recherche danach.
Genau, wurde der dann entschärft und jetzt gibt es eine Entschädigung sogar für die Leute ohne Härtefallregelung, die von dem Paragraph betroffen waren.
Mhm. Und dann gab es den ersten CSD und wie war die Reaktion darauf?
Naja, in erster Linie, glaube ich, waren die größte Teil, haben sich da, wer auf der Straße war, waren überwiegend Studenten, auch in Richtung links bewegt. Da gab es die Homosexuellen in West-Berlin, oder wie die hießen, Bernd Geiser und noch zwei Männer haben den angemeldet. Mhm. Das war eigentlich nicht von der Institution, sondern von zwei, sagen wir mal, Privatleuten, die den angemeldet, die aber sehr politisch waren. Den habe ich erst später kennengelernt, weil ich bin da nur mit, ich wusste gar nicht, dass das mutig ist. Ich dachte, in Schwul gehe ich mit. Und ich war damals in meinem ersten Beruf Verkäufer im KDB. Und ich glaube, da waren wenige Verkäufer, das waren überwiegend Studenten und so, die da mitgelaufen sind, sich gezeigt haben. Und dann ging es ja noch darum, zeig Gesicht, also zeig, dass du schwul bist. Und wir hatten da auch noch nicht die bunte Fahne, die Regenbogenfahne, sondern wir hatten noch Anstecker gehabt mit dem rosa Winkel, zu sagen, hallo Leutchen, wenn ich jetzt 50 Jahre früher hier rumlaufen würde, so würde er mich ins KZ stecken. Mhm. Also das hat ja nochmal ein ganz anderes Bild, da, also noch aus dieser ganz stark auch dieser Opferhaltung, die wir von Nazis kannten und dann auch von der Bundesrepublik bis dahin.
Das heißt aber, der rosa Winkel war von den Nazis übernommen worden als Zeichen oder als Bekennungszeichen für die schwule Bewegung.
Genau, das war der rosa Winkel, sozusagen als Anlehnung zu sagen, an die Opfer natürlich zu gedenken und andere sagen, mich hättet ihr auch dahin geschickt, es war ein politisches Zeichen. Und zu sagen, ich bin schwul und trage den rosa Winkel jetzt mit Stolz.
Mhm.
Also es hatte so mehr Schichten. Und dieses Zeichen wurde irgendwie dann mehr oder weniger in den 80er oder 90ern, glaube ich, durch die Regenbogenflagge gelöst. Sozusagen zu sagen, wir sind selbstbewusst Homosexualität oder lesbisch. Heute LGBT ist ein buntes Leben. Wir zeigen Farben, Flagge und wir zeigen, wie buntes Leben ist. Also eine ganz andere Sichtweise, eigentlich auch weg von dieser Opferrolle oder Opferhaltung, die noch bis in den 80er, Ende 80er galt.
Wie war damals die Berichterstattung vielleicht auf diesen ersten CSD? Hast du da noch Erinnerungen?
Nee, kann ich überhaupt nicht sagen. Wüsste ich jetzt nicht, wie da berichtet wurde und ob überhaupt berichtet wurde.
Allgemein, wie war in der Öffentlichkeit das Thema Schwulenrechte behaftet? Wie wurde damit umgegangen?
Naja, ich muss sagen, wir waren ja in Berlin, wenn man so sieht. Also das war ja Stadt-Land, so können wir schon mal sagen. Mhm. Großstadt nach Berlin sind natürlich viele Schwule gegangen, weil man da verhältnismäßig frei leben konnte oder wie man halt allgemein in Großstädten ein bisschen anonymer leben konnte oder dementsprechend dann auch an die Öffentlichkeit ging, weil man da, sagen wir, damals haben noch viele gleichgesinnt. So. Aber man hat halt Leute getroffen. Ich habe vorher auch, als ich nach Berlin kam, bevor ich 20 war, habe ich so gut wie keinen Homosexuellen gekannt. Und was man kannte, war von den Leuten, man wurde gesagt, das sind alte, schmierige Männer, die nichts anderes im Kopf haben als Sex und kleine Jungs verführen. Und pass auf, lass dich nicht verführen. Das ist alles igitigit, eklig und kriminell. Und mit solchen Bildern sind wir aufgewachsen. Und so bin ich nach Berlin und habe dann das erste Mal gleichaltrige Schwule kennengelernt. Mhm. Und dachte, das sind ja genauso Menschen wie ich. Oder so, könnte ich auch zu mir sagen, konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich schwul bin. Das ist also, was man so von der Gesellschaft gesagt kriegt, wie die sind. Und dann dachte ich natürlich nicht, dass ich so bin oder konnte das gar nicht irgendwie richtig einordnen.
Das heißt, in deiner Jugend hat es auch noch diese Verschmelzung gegeben zwischen Pädophilie und Homosexualität.
Ja, das hat zusammengehört. Ja, alte Männer, alte schwule Männer, die haben, das waren immer alte komischerweise und natürlich die nach den jungen Männern greifen oder Kindern, also es war widerlich, also das war ja ein Bild, ich habe es nicht glauben können, aber ich hatte auch, so bin ich aufgewachsen, konnte dann auch gar nicht mir vorstellen, dass ich so bin. Mhm. Also so war ich ja auch nicht, aber es hatte überhaupt nichts Positives wie heute, wo du irgendwo bist und siehst im Fernsehen, das sind noch unser Wovereit, unser Außenminister und in jeder Serie und überall, als siehst du Schwule und werden mittlerweile auch nicht nur als Schrilletunnen dargestellt, sondern als, sage ich mal, Menschen wie du und ich und alle anderen auch, mit Problemen, die sich lieben, die sich streiten und all das, das gab es überhaupt in meiner Jugend, überhaupt nicht, so ein Bild.
Wie hast du denn dann damals das Coming Out wahrgenommen,
dein eigenes? Naja, ich war dann eigentlich ganz schnell dabei. Ich war in Berlin, habe im KTW am 1. Januar 1979 angefangen und KTW war eigentlich voll mit Schwulen. Das war unglaublich. Und da habe ich, und vor allen Dingen, ich habe auch immer dieses Schwule und ältere Männer auch im Kopf gehabt. Mhm. Und dann waren die waren alles alt, oder nicht alle natürlich, aber etliche, die sind natürlich alle nach Berlin geflüchtet, weil man hier verhältnismäßig gut leben konnte. Und außerdem nicht zur Bundeswehr musste, das kam ja auch noch dazu. Und dann habe ich erst mal gesagt, ja, das ist doch klar, das bist du doch auch, das sind doch ganz normale Menschen mit all den Gefühlen. Und das natürlich bin ich das auch. Und dann habe ich gesagt, ich bin schwul, habe mir den rosa Winkel angeklebt oder angesteckt und habe gesagt, ich bin schwul und ich zeige das und bin selbstbewusst. Und wenn es nicht passt, der muss halt aus meinem Leben treten. Und habe es eben erzählt, der es wissen wollte und vor allem auch denen, die es nicht wissen wollte. Werde ich heute auch nicht mal so machen. Aber als es dann so war, war ich es und dann mit Haut und Haaren.
Also das war dann schon radikal eigentlich. Radikal
war eigentlich von heute auf morgen.
Zack. Und wer ein Problem hat, der ist dann eben, der muss dann gehen. Leben reichen, ja. Mhm. Was hatte das für Konsequenzen für dich? Also auch zum Beispiel familiär?
Ja, familiär war es so und so bei mir so, dass ich da nicht sehr der Familie verbunden war. Ah, okay. Also das war für mich überhaupt keine Option. Die wussten das dann auch, aber das war mir völlig egal. Mhm. Ich hatte nicht so eine große Verbindung zur Familie, das mir wichtig war. Sagen, hallo Mutti, hallo Vater, ich bin schwul. Das war überhaupt kein Thema für mich. Ich hatte nie das Bedürfnis, dem irgendwas anzuvertrauen. Und schau, Karl, was? Also, ob ich tanze oder nicht, oder ob ich arbeite nicht, oder ob ich schwul bin, das war für mich, also familiär, kein Thema, das zu bearbeiten. Aber in der Arbeit, Freunde, Nachbarn und all das habe ich aber auch immer, dadurch, dass ich dann selbstbewusst war, so bin ich da eigentlich auch nicht diskriminiert worden. Also man hat mich dann auch ernst genommen.
Ah, das heißt, du hast gar nicht so viele negative Erfahrungen dann gemacht in deinem Umfeld, dadurch, dass du so offen damit umgegangen
bist. Genau, also das war, ich habe schon negative, dass man mir angepöbelt hat oder U-Bahn, hallo und so Ding und so. Wir hatten ja dann auch Ohrringe, wir haben es ja auch nicht verheimlicht, sage ich mal. Und das gab es schon im Umfeld, Gewalt Gott sei Dank nicht, aber doch, aber schon andere haben, aber, also Freunde haben schon Gewalt erlebt, aber nicht, aber in Berlin war und gerade im KDW war, also arbeitsmäßig war da gar kein Problem oder kaum ein Problem, weil es eben da auch so viele Schwule gab und und ich bin da natürlich dementsprechend, weil ich neu in Berlin war, dann auch automatisch Freund und so ein Freundeskreis entwickelt, der auch schwul war, größtenteils ja darunter, die ich noch ich habe dann auch studiert und Abitur, Realschule nachgemacht, noch einen neuen Beruf und da habe ich ja immer auch neue Leute kennengelernt, aber das war verhältnismäßig jetzt für mich nicht so problematisch in Bezug auf Diskriminierung. Ich glaubte eben auch, weil ich da ziemlich selbstbewusst war und so aufgetreten bin, dass man sich da auch nicht so viel getraut hat. Ne? Und dann auch natürlich Leute kennengelernt hat, die damit kein Problem hatten.
Mhm. Kannst du die schwule Szene ein bisschen beschreiben? Also was waren Bars und Clubs irgendwie, wo ihr wart?
Naja, Anfang durch die Entschärfung des Paragraphs wurden natürlich viele Bars, es gab ja Alter schon, die schon sehr lange in Berlin war, die sogar die Nazi-Zeit überlebt, in Kreuzberg, Ellis Bier Bar hieß das, bin ich aber nicht verkehrt, aber das war so eine uralte und dann vor allen Dingen hat sich dann durch den West-Berlin hier um den Nollendorfplatz, was man heute eine schwule Kiez, Mottstraße, Fuckerstraße hier, haben sich verschiedene Kneipen aufgemacht, dann kamen ja auch die Lederszene, die sich dann etabliert hat und auch
in den 80ern
schon. In den 80ern, ja, da dann Toms, also zuerst hat, glaube ich, Knast hieß das aufgemacht. Nee, die Knolle hieß die erste. Die muss Anfang der 80er schon aufgemacht haben. Das war die erste Lederkneipe, die auch einen Darkroom hatte. Das war der erste Darkroom. Und dann hat aus dieser Szene hat dann Toms Bar aufgemacht und der Knast. Alles hier in diesem Kiez hat sich dann entwickelt und haben aufgemacht und es wurde dann gefeiert. Aber zugleich war ja die AIDS-Zeit, wo auch immer dann auch so das Thema ein bisschen down gemacht hat. Mhm. Wie? Schon immer so eine Mischung zwischen Tanz auf dem Vulkan. Mhm. Man hat sich gefreut jetzt, dass es offener wird, auch drüben im Metropol, wo es so eine Ecke gab, wo immer die Schwulen getanzt haben. Und das war immer sehr aufwendig und aufgemacht.
Das heißt, im Metropol, das eigentlich eine gemischte Disco ist, gab es dann eine
Ecke. Vorne links.
Und es war dann auch bekannt.
Das war bekannt. Da waren die Schwulen und das hat man auch gesehen und die Fächertänze gemacht.
Ah, okay.
Und dann auf, gerade in den 80ern war ja auch die Mode viel verrückter als heute, sage ich mal. Ja, und sicherlich, dann hat man breite Schultern und man hat sich, und die New Wave-Zeit, und dann haben sich welche mit Plastiktüten bunten Kostüme gemacht und also es war, oder mit Korsetts und auf Stöckelschuhe, und dann wieder gab es YMCA, wo welche auf Bauarbeiter gekommen sind. Also es war ein sehr buntes, gemischtes Häufchen und da wurde immer gefeiert, ja. Ja, das war mal schon sichtbar.
Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie offen konnten diese Bars sein?
Die waren offen. Also es hat, gab einen Wandel. Vorher waren eben die ganzen schwulen Kneipen vor den 70er, also vor den 80ern, den 70ern noch, die waren ja alle zu. Man konnte ja nicht einfach rein, sondern man musste klingeln. Und dann waren die so ein bisschen meistens plüschig und so. Und dann hatte ja 76 oder 79, ich weiß die Zahl nicht mehr so genau, aber spätestens 79 hat sich dann das andere Ufer geöffnet. Das war die erste Kneipe, oder Lokal, deutschlandweit, die sich einfach einen Ladenkneipe in der Hauptstraße gemietet, ein Ladengeschäft, und haben alles offen gelassen. Fenster, so wie hier, wo man reingucken konnte, wo man rausgucken konnte, haben ganz provokativ an das Ufer drüber geschrieben und haben damals gedacht, naja, ruckzuck sind die Fenster eingeworfen, das, und aber es ist nichts passiert.
Ah ja, okay. Ja,
ne, es ist so gut wie nichts passiert. Und da sind wir, die sagen mal, dann so selbstbewusst nicht irgendwo hingerutscht, sondern da sind ist man da immer hingegangen, hat sich da hingesetzt, hat, guck doch rein, da sitzen wir.
Wie war das Verhältnis zur Polizei, also wenn jetzt die Fenster eingeworfen wären?
Das kann ich ja nicht sagen. Ich weiß ja nicht, wie die Polizei reagiert hat, aber sicherlich, heute gibt es hier bei der Polizei und Schulenbeauftragten und Schulepolizisten und so, sicherlich, und das weiß ich natürlich, dann ist nicht jeder, wenn er überfallen wurde, zur Polizei gegangen, hat gesagt, dass er schwul ist, weil er dort auch nochmal verhöhnt wurde oder nicht. Also in der Zeit war das jetzt sicherlich, mit Sicherheit ist man da nicht hin oder fiel nicht hin, weil man dort jetzt nicht ernst genommen wäre oder gar noch verlacht worden oder so. Also das sind schon etliches, ist nicht angezeigt worden. Oder klar, wenn jetzt, sagen wir mal, was ich, so ein Überfall stattgefunden, hätten sie ja kommen müssen. Und sicherlich. Aber das ist jetzt hypothetisch, ich weiß nicht, wie das war. Also wie es war, dass man dort jetzt nicht gerade mit offenen Armen empfangen wurde oder ernst genommen, das ist klar in der Zeit noch. Aber das hat sich auch peu à peu gebessert, ja, über die Jahre bis heute.
Und du hast gerade gesagt, ihr wart dann sehr offensiv schwul und hattet dann Ohrringe und sah, also so, dass man euch quasi in der U-Bahn auch als schwul erkennen konnte.
Genau, ich glaube, rechter Ohrring war immer schwul.
Ah, rechts, okay, das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen.
Meine, ich will es ja nicht mehr rechter liegen. Und wenn dann als später natürlich die Heteros, das fanden die auch so ganz schön, dann gab es ja auch die Mutters, die auch, aber die haben dann immer geguckt, dass es auf der Seite haben muss, nicht die
Schwulen. Ja, links cool, rechts schwul.
Ach so, du warst ja.
Also, nee, ist
ja, ja, irgendwie war es so. Okay. Also, das war, also die haben schon sehr aufgepasst, die wollten auch so hübsch sein. Wie wir. Aber sie haben die Ohrringe auf der anderen Seite gedrückt. Aber ich glaube, ich hatte ihn verkehrt drum gehabt. Ich wusste das, als ich mir ein Stechen habe lassen. Ich glaube, ich hatte ihn auch da, wo die Heteros hatten.
Kannst du dich noch an andere Zeichen irgendwie erinnern, die so euch in der Mode ausgewiesen haben als schwul?
Nee, als schwul, also sagen wir mal, dann die sexuellen Praktiken waren dann mit dem Hanky Coat. Das kam auch aus Amerika, dass es dann verschiedene Farben gab. Die hat man dann in der Hosentasche, also Gesäßtasche, dann rechts oder links, passiv oder aktiv, also ficken lassen, nicht ficken lassen. S&M und was es, also quer durch, was es so an sexuellen Praktiken gibt, gab es also so ungefähr 5, 6, 7 verschiedene Farben und die hat man dann sich, wenn man wollte.
Okay, aber das heißt, das war jetzt nicht so, dass das fast alle gemacht hätten, sondern das waren einige.
Ja, vor allen Dingen in der SM, also sagen wir mal in der Lederszene natürlich viel und überhaupt, und aber das haben nur Schwule gemacht.
Aber das war aber mehr für euch oder war das auch ein Zeichen?
Dass das war für uns. Wir sind jetzt nicht rumgelaufen, glaube ich, nee. Also das war schon ein versteckter Kurz, dass man also für Heteros nicht erkennt, was das soll.
Mhm. Und du kamst dann nach Berlin und die Szene lebte gerade auf und die Bars und die Clubs wurden offener oder offensichtlicher, man konnte mehr leben eigentlich.
Genau.
Und dann kam die AIDS-Krise da rein. Ist es eigentlich okay, wenn ich von AIDS-Krise spreche oder gibt es da irgendwie einen politisch korrekteren?
Nö, ich glaube schon. Das war schon AIDS-Krise. Ja, genau. Und das heißt ja auch so AIDS-Krise.
Ja.
Das ist ja auch bis, glaube ich, 86 waren die höchsten Ansteckungsraten. Es ging ja permanent hoch.
Mhm.
Von 81, wo man es erst mal gehört hat, da war man in Amerika. Da kam auch endlich aus Amerika zurück. Das war so, dass auch viele hingefahren sind nach Amerika. Das soll es ja ganz frei gewesen sein, was wir hier gesagt haben. Da gibt es die tollsten Clubs, da gibt es die tollsten Partys, da fährt man hin, da sind auch viele hingefahren und zurückgekommen dann einfach. Und ich habe das eben dann 79 in Berlin, 80 so dann Coming Out, 81 und so. Und schon ging eigentlich da dann, wenn man sich so gefreut hat, dass es jetzt so losgehen kann, ist es dann 81, hat man dann zuerst gehört, da ist irgendwas in Amerika, da gibt es eine Krankheit, sterben junge, schwule Männer. Und so in 82 gab es dann die ersten Fälle schon in Berlin oder in Deutschland. Das waren Schwule. Oder, ich glaube, ein oder zwei Bluter, die halt Blutkonserven bekommen haben, was wir später dann festgestellt haben. Aber dann ist die Krankheit angekommen hier.
Ja.
Und das war die Situation, dass man ja nicht wusste, wie die Übertragungswege sind. Man wusste nur, sie sind tödlich, die Krankheit ist tödlich. Und das war natürlich dann, wo wir dann so schön gefeiert haben, uns gefreut haben, dass der Paragraph so aufgeht, dass neue, wie wir schon eben besprochen haben, neue Kneipen, ein neues Selbstbewusstsein sich entwickelt hat. Dann, also gerade mal in den Ansätzen, sage ich mal, ist dann diese Gefahr und diese Bedrohung auf uns zugekommen, war natürlich dann schon ein bisschen Panik und Gespräche in der Szene da. Und sagen, mein Gott, und als dann die ersten gestorben sind, war die Panik groß und dann gab es, kann man sagen, eigentlich so zwei Lager. Die einen, die gesagt haben, ich lebe jetzt weiterhin so wie ich möchte, lieber 5 Jahre oder 10 Jahre toll gelebt, als 100 Jahre schlecht gelebt. Das ist so die Einstellung. Und die anderen, die natürlich etwas ängstlicher waren und dann erstmal verhalten haben und mal geguckt haben, was passiert da. Oder dann ist es auch passiert, dass Freunde, Bekannte krank wurden. Und es gab ja noch keine Medikamente damals oder kaum. Und dann war es so peu à peu, dass man dann so erfahren hat, wie sind die Übertragungswege, wie kann man sich schützen. 83 hat die Deutsche AIDS-Hilfe, Berliner AIDS-Hilfe, sich gegründet. Und ich habe meine auch ab 84 habe ich da in der Schwulenprävention mitgearbeitet. Ich war sehr früh dann auf der Gründung. Meine 84 schon bei der Berliner AIDS-Hilfe. Und wir haben dann versucht, also ich war da Ehrenamtler, schwule Prävention, einfach das Kondom, sagen wir, dass man dann wusste, wie die Übertragungswege ist, dass man dann mit Kondom doch sehr viel machen konnte, haben wir natürlich versucht, das Kondom an den Mann zu bringen, an den schwulen Mann, der ja nicht gewohnt war, ein Kondom zu benutzen und jetzt Aufklärung zu betreiben. 82, 83 wusste man dann, das Virus musste ja erstmal gefunden werden. Und das war, glaube ich, dann auch klar HIV schon am Anfang in der Zeit. Und dann hat man festgestellt, wie das überhaupt funktioniert und wo es ansetzt eben am Immunsystem und wie die Übertragungswege sind. Ich kann jetzt keine Daten sagen, aber das war auch eben alles in dieser Zeit, 82, 83. Also 83 mit Sicherheit, glaube ich, wusste man es dann.
Mhm.
Blut, Sperma, so die Übertragungswege. Und wusste man, dass man sich dann auch schützen kann, wenn man Kondome nimmt, aber es waren noch keine Medikamente oder ausreichend Medikamente da oder die richtigen, das kam erst 86, als dann AZT, wie hieß es, AZT oder so, es gab dann, ich glaube 86 gab es dann das erste wirksame Medikament.
Mhm.
86, ja.
Wie war die, weißt du, wie die Wirkweise war, wo das angesetzt
ist? Ich weiß es nicht genau, wie die, also es war jedenfalls so, dass es die Krankheit verlangsamt hat.
Mhm.
Also später ist ja die Dreierkombination gekommen, die ganz gut geholfen hat. Also sogar die, jetzt wie hier und den Nachweisgrenze der Viren schafft, die so weit zurückzubringen. Das hat dieses Medikament noch nicht gekonnt, war aber eine Hilfe, dass Leute, also dass es sich nicht so schnell ausgebreitet oder ein bisschen, also es hat so gewirkt in Richtung Ausbreitung, also Vermehrung des Virus wird dadurch verdämmt.
Genau, so hat es gleich funktioniert. Und welche ist die Dreierkombination?
Das war dann später, dass man eine Dreierkombination in den 90ern, die haben sehr gut gewirkt. Es waren eben Dreierkombinationen, waren drei Tabletten, die man dann auch zu ganz bestimmten Zeiten nehmen musste. Deshalb die Leute, die betroffen waren, haben dann Wecker stellen müssen, da alle 12 Stunden und so. Da mussten die nehmen, aber da ist es wirklich deutlich den Leuten besser gegangen. Ich kannte Leute, die waren sehr krank im Krankenhaus, da hat man gedacht, also die ausgemergelt, aber ich dachte, die machen wirklich nicht mehr lange, die leben nicht mehr lange. Und, also die sich wieder so erholt haben, bis heute noch leben. Also wer 89, sagen wir mal, die 90, 91 überlebt hat noch, der hatte dann wirklich tolle Chancen. Und die, also ein guter Freund von mir, der ist 89 gestorben. Der hat zwar das Medikament genommen, ist aber 89 dann doch an AIDS gestorben, weil es halt auch nicht, es hat nicht so gewirkt wie dann die Dreierkombination. Da musste man nochmal genau nachgucken, wann die genau kam. Aber das war dann 89, 90, glaube ich.
Wie alt war er dann?
32 ist er gestorben. 32, ja. Und da sind viele gestorben. Hier gab es ja die Siegessäule, wir haben immer geguckt, also wenn man in, da gab es ja hier das Schöneberger Modell im AVK-Krankenhaus, die haben dann festgestellt, also dass sie eine Station aufmachen, wo die AIDS-Kranken für AIDS-Kranke, die erkrankt sind, und hatten dann anderen Schlüssel, auch einen anderen Personalschlüssel und die Idee, dass man auch Angehörige da kommen und mitessen können, also abends oder mittags so, dass sie einen Kaffee hatten, dass die AIDS-Hilfe da auch hin konnte, Angebote machen, die besucht haben, wenn jemand niemand hatte, dass die Krankenpfleger überwiegend schwul waren, also das ist jetzt Schöneberger Modell. Und da hat man natürlich nur junge Männer getroffen, wenn die noch raus konnten aus ihrem Zimmer oder so, die man noch, was ich vor 14 Tagen lustig in den Kneipen tanzen sah. Und die gleich alt waren, die Kaposchi-Sarkome hatten. Und auch gestorben sind, laufend Leute gestorben. Wir haben immer jeden Monat die Siegessäule, ein Monatsmagazin, Schulmagazin hier in Berlin. Und da haben wir immer nachgeguckt, wer gestorben ist. Da waren immer Todesanzeigen jeden Monat drin von den Leuten. Oder wenn man dann jemand hatte, der auch im Krankenhaus war, im AVK, dann hat man ja Massen oder viele getroffen, die man kannte oder Besucher, die sagen, der ist jetzt auch krank. Also das war eine schreckliche Zeit. Also das war, jemand hat es mal verglichen mit, und das fand ich auch sehr treffend, es war für uns Schwule in der Zeit so wie die Kriegsjahre, in den Kriegsjahren wurde in den Dörfern oder Städten, wusste man jede Woche oder jeden Monat, wer gefallen ist, der junge Mann ist gefallen, der und der. Und so war es in der AIDS-Krise auch anfänglich, als es noch nicht so, also bis Ende der 80er, man hat es immer, sind Massen, Leute gestorben, die man kannte. Es jeden Monat, jede Woche war jemand, wo man wusste, der ist jetzt gestorben.
Was hat es mit deinem Freundeskreis gemacht?
Na, wir haben uns, also als Bruno, das war mein bester Freund, nicht mein Sexualpartner, aber mein bester Freund, wir haben uns damals, also in 79 nach Berlin, 18, der hat auch im KTW gearbeitet und wir haben dann, wir wollten alle was anderes, also wir zwei wollten was anderes, wir erstmal frisch schwul, sind wir natürlich super feiern gegangen, durch die Szene gezogen, aber wir haben auch Realschule angefangen, Abitur zu machen, weil wir studieren wollten eben, was wir in den Familien, wo wir herkommen, wo das nicht gefördert wurde, und dann, wir hatten so Aufbruchsstimmung und ich wollte eben Architektur studieren, dann mal, wenn ich fertig bin, und haben viel Flohmarkt gemacht, haben T-Shirts bemalt und New Wave-Szene gab es, da gab es ja auch toll, die 80er war ja auch Aufbruch mit neuer Musik und neuen Moden und neue Architektur, also es war ja so ein Aufbruch Jahrzehnt, finde ich, wo viel Neues passiert ist, und da waren wir voll mit da drin, und dann hat das natürlich, als er dann Mitte der 80er AIDS bekam, und aber wir haben alle ganz gut, finde ich, zusammengehalten, dass wir da jetzt uns nicht abgewandt haben. Also ich habe ihm auch die Hand gehalten, als er gestorben ist, und ich habe vorher noch nie jemanden sterben sehen, heute nicht gedacht, dass ich das schaffe. Und aber es hat dann doch, und also fand, das haben wir ganz gut hingekriegt, und ich finde auch er hat das ganz gut hingekriegt. Also ich kann mir mal vorstellen, mit zwei, also damals, dass ich in so jungen Jahren sterben muss, wo man gerade noch so viel, das war ja kein abgeschlossenes Leben, sagen wir, das war ja ein Aufbruch noch mit den drei, wo man noch so viel wollte. Und er hat dann auch studiert, ist nach Braunschweig, weil er Kunst studiert hat und dort, was, da haben wir uns immer besucht und dort nur einen Studienplatz bekommen hat. Und wie gesagt, wir waren so, es war so, das Leben war so offen und so noch, und wir wollten wohin und wollen was erleben, viel sehen und mitmachen, was wir auch gemacht haben, immer ausgegangen und hatten eigentlich, und dann ist es so abrupt geendet, so für ihn in dem jungen Jahr. Und das hat mich dann auch schon beeinflusst, das muss ich schon sagen, das war dann schon ein harter Schlag, vor allem auch einen guten Freund zu verlieren, mit dem ich, ja, wir haben immer alles damals zusammen gemacht, oder überwiegend, wir sind immer rumgezogen und haben schöne Dinge gemacht. Und da war schon für mich auch, also der Boden erstmal unter den Füßen weggezogen. Das war schon ein Riesenverlust, muss ich sagen. Und habe dann, Gott sei Dank, dann so nah es nicht mehr gehabt. So einen guten Freund, also viele bekannt, was ich noch wusste, aber so einen guten Freund, Gott sei Dank, ist dann in der Nähe nicht mehr keiner so erkrankt. Oder wenn die positiv waren, eben durch die neuen Medikamente, die guten überleben schon zum Teil heute noch leben. Also das hat sich dann, Gott sei Dank, in den 90, Anfang der 90er total gewandelt, muss ich sagen.
Du hast gerade gesagt, er hat das gut gemacht. Kannst du beschreiben, was du damit meinst? Er hat das gut gemacht?
Ich finde, er hat es gut gemacht oder gut hingekriegt. So, dass er also der war nicht wütend oder so enttäuscht. Also jedenfalls, wir haben schon drüber geredet, bin ja auch jeden Tag ins AVK gefahren und wie es ihm damit ging. Und er war nie böse oder auf uns. Das gab's, ich habe das auch von anderen erlebt, die aggressiv waren, die nicht sterben wollten, die sich Unrecht behandelt oder Schicksal. Andere hatten es nicht und sie haben es und so. Also da gab es ja ganz unterschiedlich gesträubt haben, die Selbstmord begangen haben. Das hat die auch in dieser Zeit gegeben. Es war ja nicht so, dass die alle so gestorben sind, sondern etliche haben sich auch umgebracht. Und all das, was ja auch ganz fürchterlich ist, finde ich, hat er das, wir waren einmal ein bisschen, aber sonst war eigentlich, hat sich mit dem Schicksal, oder wie man es auch nennen mag, hat das gut, deshalb gut gemacht, er konnte das ohne aggressiv oder zu böse oder zu ungerecht sich fühlen, die Krankheit annehmen. Und ich weiß, es ist alles ein bisschen komische Worte dafür, aber ich habe es angenehm gesehen. Wir hatten auch schöne Zeiten, so schlimm wie es war, das möchte ich nicht, hatten wir auch schöne Zeiten im AVK, als er war, dass wir da, ich bin immer gekommen und dann habe ich mich in sein Bett gesetzt, er nach oben, ich nach unten, wenn kein anderer da war, haben erzählt, haben Abend gegessen, um neun hat er immer gesagt, so, jetzt kannst du los, jetzt kannst du ins andere Ufer, also da, wo wir immer sonst früher zusammen hingegangen sind, ja, jetzt kannst du los, ich schlafe und du kannst jetzt ins andere Ufer gehen oder sonst wo. Das hätte ja nicht jeder gemacht.
Ihr habt euch quasi jeden Tag dann gesehen.
Ja, ja, klar. Ich bin jeden Tag ins AVK gefahren.
Und du hast davon gesprochen, wir haben das gut gemacht. Also er hat das gut gemacht und wir haben das gut gemacht. Wer ist diese?
Wir waren ja eine, also er hatte ja auch einen Partner gehabt, ja. Und wir waren ja auch Freunde von so, sagen wir, so eine Clique von 7, 8, 9 Leute, die wir jetzt, wo wir immer weggegangen sind oder auf Vernissagen und sonntags im Kino und viel unternommen haben. Wir waren ja eigentlich immer unterwegs. Es war halt eine größere Gruppe und man hat sich getroffen. Die einen waren näher, also die sich jeden Tag, oder ich habe ja da auch oft, wir haben ja auch zum Teil, die hatten ein Atelier, wo ich dann viel auch da oft übernachtet habe und dass wir eben gemeinsam, also mit Bruno jetzt gemeinsam machen, andere kamen dazu oder so. Also es war so eine Clique, die Freizeit, sage ich mal, irgendwie gestaltet haben und wo man sich immer in der Kneipe getroffen hat oder eben zum Essen gehen und so. Und die alle, keiner war dabei, der jetzt nicht dann auch auf Besuch war oder gesagt hat, nee, ich kann das, ertrag das nicht, ich muss da weggehen, denn an jemand, der stirbt oder jetzt ist, wird ja auch nicht schöner, sondern sieht immer schlimmer aus und magert ab und sieht, was ich, hat dann doch nicht mehr so ein Aussehen wie ein gesunder Mensch. Also das muss man auch erstmal ertragen können. Und wenn man selber auch noch Angst hat, es war ja auch so, dass man selber Angst hat, dass man es auch haben könnte oder bekommen könnte, nicht von ihm, Aber das war ja auch noch in Eingestellung. Und das dann noch zu sehen, das ist eine doppelte Belastung, wo ich auch verstehen kann, wenn, wo ich von anderen erfahren habe, bei anderen Freunden, dass da welche nicht mehr hingegangen sind. Bei uns sage ich, und deshalb sage ich gut, wir haben es eigentlich gut hingekriegt, dass wir keiner sich abgewendet hat und er nicht alleine sterben musste und auch in der Begleitung, in der Krankheitsbegleitung immer jemand da war und unterstützen konnte, sage ich mal, so vom Herzen und gesellschaftlich und psychisch.
Wie alt warst du da?
Ich war 30. Mhm. Genau, Bruno war 32, ich war 30, war 2 Jahre jünger.
Wie war das, also wir haben jetzt gerade schon über deine Familie gesprochen, dass du, dass da nicht so ein gutes Verhältnis war oder dass es ja jetzt beim Coming Out nicht wirklich relevant war, aber wie war das Verhältnis der Männer, die mit AIDS diagnostiziert worden sind, zu deren Familien?
Also das gibt, also ich kenne ein paar Fälle.
Ja.
Die haben zum Teil, also das glaube ich, manche Familien haben dazu gestanden, die sind dann gekommen und haben die auch besucht. Es gab Familien, die natürlich dann überhaupt nicht kamen. Es gab ja viele Schwule, die weggegangen sind, weil sie von ihren Familien verstoßen wurden, weil sie schwul sind, wollten nichts mit denen zu tun haben mehr und deshalb sind sie eigentlich auch weggegangen, die gar keine Bande mehr zur Familie hatten. Also da gab es ein ganz breites Spektrum und dementsprechend war es ja nach dem Tod auch so. Ich kenne zum Beispiel auch einen Fall, da haben die haben zwei Männer also schwul zusammengelebt und haben ihre Einrichtung alles so schön gemacht und die zu den Familien fand der eine, der ist dann gestorben an AIDS und die, der hatte keinen Kontakt zur Familie, weil die Familie nichts mit ihnen zu tun haben wollte. Aber als er tot war, haben die mitbekommen, dass da was zu erben oder zu holen ist und sind dann nach Berlin gekommen und wollten Einlass in die Wohnung und haben das auch gemacht und haben da alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Dann waren da waren sie dann da. Also so schreckliche Sachen gab es auch und der Freund war natürlich voller Trauer und Ding, konnte sich nicht wehren und nichts und hat zugeguckt, wie sie ihre Sachen aus der Wohnung getragen haben. Also das gab es auch. Und viel, in Berlin waren natürlich viele schwul in der Zeit, dass die Familie nicht gefragt hat, hurra, mein Sohn ist schwul.
Ja, gab's viele. Und dadurch, dass man auch nicht verheiratet war, hat man sich auch gegen diesen Erbdiebstahl
konnte man gar nichts machen, natürlich
nicht schützen können.
Oder dann hat man die, sagen wir mal, die Leiche ins Dorf wieder zurückgebracht, wo derjenige gar nicht hin wollte. Oder und hat dann das noch verheimlicht. Ich kenne auch Fälle, wo die Familie gar nicht erzählt hat, dass ihr Sohn gestorben ist oder und schon gar nicht an Wasser gestorben ist. Mhm. Genau, ein Fall, da hat der Sohn durchgesetzt, dass dann aus, eben weil die Familie das verheimlicht hat, dass den Grabstein gibt es noch hier im Friedhof, der hat Grabstein an AIDS gestorben, damit die Familie nicht sagen kann, das verheimlichen kann. Mhm. So. Also da gab es viele, so, also da haben viele Familien, die Familienbande ist da nicht dadurch besser geworden und zum Teil hat sich das dann auch getrennt und da gab dann so unschöne schöne Geschichten.
Das heißt, bei Bruno war die Familie auch nicht da?
Nee, der hatte auch nicht so eine super. Mhm. Einmal doch, die Mutter ist noch, er hatte, deine Mutter ist einmal, als er krank war, ist die Mutter noch mal gekommen, eine ganz einfache Person.
Und ich habe jetzt in der Vorbereitung auch gelesen davon, dass Menschen dann berichtet haben, ja, man hat sich ja dann einmal die Woche auf den Beerdigungen gesehen oder so. War das bei dir auch? Also warst du dann auch regelmäßig auf Beerdigungen?
Ich war auch auf ein paar. Aber ich habe dann, also nachdem Bruno gestorben ist, habe ich mit diesem Thema, also konnte ich erst gar nichts mehr.
Ja.
Dann habe ich auch, ich konnte nicht mal mehr einen Film sehen, wo ein Krankenhaus drin vorkam.
Ja.
Und dementsprechend habe ich habe ich auch bei der AIDS-Hilfe dann aufgehört und habe dann ein paar Jahre nichts gemacht. In meiner Diplomarbeit, also ich habe das irgendwie verdrängt oder so, ich hätte, man hat es nicht, oder nicht mal so an mich rankommen lassen. Ich konnte in keinen Film, da gab es ja dann die Filme Philadelphia und so, da war ich drin, also das habe ich gar nicht mehr durchgehalten. Und habe dann das alles so ein bisschen zur Seite und wollte damit nichts mehr zu tun haben, wenn möglich, und war auch froh, dass es keinen mehr betroffen hat aus der, sage ich mal, Familie, sozialen Familie, die ich hatte, nur so ein bisschen weiter entfernt. Und dann habe ich studiert und habe dann Architektur studiert und als meine Diplomarbeit habe ich das Thema aufgegriffen, weil ich das auch fand, dass es in die Uni muss, auch, auch Architektur, und habe ein Hospiz für AIDS-Kranke geplant. Und da habe ich eigentlich das Ganze aufgearbeitet. Da habe ich erst am Anfang, als ich da anfing, heulend über irgendwas rumgesessen, dachte, nee, so kannst du ja nicht arbeiten, so aus dieser Betroffenheitsschiene. Mhm. Und habe gedacht, da muss ich einen Blick von außen drauf kriegen. Und habe das auch geschafft und habe dann eine gute, auch wir mussten ja auch eine Broschüre machen, dass ich jetzt Betroffene, also mal die Geschichte des Hospizes, mhm, und dann auch Betroffene, wo willst du sterben, wenn du... Und solche Sachen, also ein bisschen soziologische Arbeit dazu gemacht, eine kleine, aber dann auch ein Hospiz mit Trauer- und Hinterbliebenenzentrum, ein ganz schönes Gebäude gemacht. Und da kam das Thema dann auch in die Architektur ein bisschen. Und in dem Jahr haben dann drei Schwule das Thema gemacht und das wurde dann auch aufgegriffen. Und der eine Professor hat dann ein Jahr später, im nächsten Semester, nachdem wir drei Hospize da sozusagen vorgestellt haben, in unterschiedlicher Form. Aber für AIDS-Kranke, dann hat er das Thema aufgegriffen. Das erste Mal an der Uni gab es einen Lehrstuhl, der im Entwurf ein Hospiz angeboten hat. Mhm. Und da konnte ich das ganz gut bearbeiten, also dieser Verlust und diese dramatische Erlebnisse, die man damals hatte. Und das war gut für mich. Das habe ich dann sozusagen, als die Diplomarbeit fertig war und das alles gestanden hat, war für mich doch viel verarbeitet. Mhm. Das war eine tolle Arbeit für mich, die ich da gemacht habe.
Wie war allgemein der Umgang im Krankenhaus mit AIDS-Kranken?
Also allgemein war natürlich, oder auch Ärzte, das war ja anfänglich so, ja, dass, wir müssen mal bei Ärzte anfangen, viele Praxis, wenn die erfahren haben, wie zum Beispiel Zahnärzte, die haben dann keinen mehr behandelt, weil man ja auch die Übertragungswege zum Teil nicht kannte. Ich kann auch noch die Zeit, wo die Zahnärzte keine Handschuhe hatten, wenn die die haben dann Handschuhe angezogen. Aber, und das gibt es jetzt natürlich ja noch zum Teil heute in ländlichen Gebieten zum Beispiel, dass da Leute nicht sagen beim Arzt, ich bin positiv oder so, die in die Stadt fahren, wenn sie was brauchen. Aber das war natürlich, da war auch eine große Verunsicherung unter Ärzten und in Krankenhäusern natürlich auch, als man nicht wusste, wie zum Beispiel, wenn Operationen anstanden oder wie ich jetzt sage, beim Zahnarzt oder beim Hausarzt, wie stecke ich mich an? Und dann war man natürlich vorsichtig oder hat am liebsten solche Patienten nicht gehabt mit der Aufklärung über die Wege, wie man sich ansteckt. Mhm. Ich habe mal meinen Zahnarzt, der auch schwul ist, angerufen und habe gesagt, ist jemand positiv, behandelst du positiv? Weißt du, wie die Übertragungswege sind? Da konnte man dann immer dem auch Leute schicken, weil man wusste, er behandelt auch positive Patienten. Und so ging das peu à peu los, auch über die AIDS-Hilfen, dass man geguckt, welche Ärzte behandeln.
Die AIDS-Hilfe hat dann angefangen, quasi zu katalogisieren, zu welchen Ärzten können wir HIV-positive Menschen schicken.
Ich denke ja, also klar, die haben natürlich geguckt auch, zu welchen Ärzten gibt es oder dass es dann Schwerpunktpraxis sich entwickelt haben, die Medikamente hatten, die Patienten kannten, die Übertragungswege, wo man die Leute hinschicken konnte. Denn wenn du zum Arzt geschickt wurdest oder die Leute, die positiv getestet oder überhaupt getestet wurden und sind zum Arzt gegangen, der überhaupt mit dem Thema nicht Bescheid wusste, das war ja eine neue Krankheit, die mussten ja dementsprechend auch geschult sein. Und die da Abneigung dazu hatten oder Ängste oder sagen, wir wollen mit den Leuten nichts zu tun haben oder auch gegen Schule was hatten, da hätte es ja keinen Sinn gemacht. Daher musste dann schon geguckt werden, wo sind die Ärzte, wo kann man die Leute hinschicken und in welchen Krankenhäusern und so weiter. Das ist ja ein Segen für Berlin, sage ich mal, dieses AVK. Das war ja echt ganz toll, dass die dort so eine Station aufgemacht haben, die sich dann auch in ganz besonderer Art und Weise um die Patienten gekümmert haben.
Das AVK ist was, das ist, also wofür steht das?
Das ist in der Rubenstraße Richtung Steglitz, ich glaube, es gehört schon zu Steglitz, das ist ein ganz normales Krankenhaus, die viel behandeln, die haben dann nur eine Station.
Für was steht AVK?
Das weiß ich gar nicht.
Okay, alles klar. Egal.
Allgemeine,
keine Ahnung, mal gucken. Irgendwas. Ich habe gelesen, dass zu der Zeit, als das Virus quasi neu aufkam, Ärzte auch ganz und auch Pflegepersonal ganz, ganz große Berührungsängste hatten mit HIV-positiven bzw. AIDS-kranken Menschen, dass es quasi wie Aussätzige behandelt worden sind.
Ja, das gab es natürlich. Also das war ganz klar, dass wir Pflegepersonal nicht pflegen wollten, dass man da auch auf, also dass die mussten auch geschult werden. Und da hatten die natürlich auch zu Recht manchmal Angst, dass sie sich dann anstecken können und an das Pflegepersonal in der Zeit, wo man sowieso auch in der Zeit, dass sie gesagt haben, man weiß ja nicht, wenn ich da jetzt jemand Blut abnehme und dann steche ich mich damit. Und da musste man schon vorsichtig sein. Da gab es natürlich zum Teil auch Ängste von Leuten oder überhaupt mit Berührung. Ich kann mich da erinnern, dass es dann Talkshows gab, wo die dann bei Lea Roche zum Beispiel, das war ja so eine ganz bekannt, glaube ich, 3 nach 9, jedenfalls gab es so Talkshows, wo man natürlich auch darüber geredet hat und sozusagen hat dann auch mal plötzlich ein AIDS-Kranken, nicht plötzlich, sondern eingeladen war, jemand, der HIV-positiv war und dass dann dass die dann aus dem sein Glas getrunken haben, dass sie also sozusagen gezeigt haben, man kann von dem Glas trinken, wo auch schon ein Positiver getrunken hat, ohne dass man sich ansteckt. Das war natürlich am nächsten Tag eine riesen Schlagzeile. Also dass selbst so solche Sachen gemacht wurden, auch ganz bewusst, dass ein Prominenter ein Glas nimmt und sagt, guck, ich kann daraus trinken. Und solche Sachen wurden gemacht, auch in der Öffentlichkeit oder selbst in Talkshows, die ja damals noch etwas politischer waren als heute. Und dann hat man damit eigentlich viel erreicht, weil man also eigentlich viele Leute sagt, ihr braucht keine Angst haben im normalen Umgang mit Leuten, die positiv sind. Man kann mit denen essen, man kann auch ein Küsschen geben, man kann Dinge, also so. Das war so in den Anfangszeiten schon immer ein großes Thema, auch die Ängste zu nehmen.
Wie ist es eigentlich gekommen? Also bist du eigentlich positiv?
Nein.
Wie ist es? Wie kommt es? Also
wie, ja, ich frage mich auch, wie ich vorgegangen bin.
Ja, also halt, weil du bist ja auch in der Zeit noch da gewesen, als man nicht wusste, dass man mit Kondom verhüten.
Ich vermute, also ich glaube, dass ich, also als ich in die Szene kam, sage ich mal, also wie ich das schon sage, 79 Berlin, 81 schwul, erkennt schwul, also genau in der Zeit habe ich angefangen, Sex mit Männern zu machen. Und ich habe im Nachhinein zu dieser Zeit so gut wie nie und dann schon gleich wieder aufgehört, weil es dann kam.
Aha, okay.
Dann habe ich also ganz schnell oder fast nichts mehr gemacht, weil ich immer Angst habe und dann auch bei der AIDS-Hilfe auch aus dem Grund mit angefangen habe, dort ehrenamtlich mitzuarbeiten, um an vorderster Stelle zu sagen, um zu wissen, wenn was Neues kommt, wie ist es. Und dementsprechend auch, als man das wusste, mit Kondomen, dann auch sofort nur mit Kondomen was gemacht habe. Daher habe ich so im Nachhinein kaum risikohaften Verkehr gehabt. Also ich hatte schon, ich weiß, das ist schon mit jemandem, der schon tot, ganz kurz Zeit später
gestorben ist,
hatte ich, aber offensichtlich mich nicht angesteckt habe. Das war, aber, und dadurch hatte ich Glück, weil ich so wieder, dass ich so reinkam, als das dann losging und eigentlich dann auch gleich mit Safer Sex mehr oder weniger mehr angefangen
haben. Wie ist dieses, ich hatte Sex mit dem, jetzt steht der hier in der Siegessäule bei den Verstorbenen.
Nein, den kannte ich so.
Nee, ich meine, ich konstruiere gerade einen Fall. Also nicht jetzt du persönlich, sondern vielleicht hast du das ja miterlebt. Wie sind Leute damit umgegangen? Gab es dann eine Hysterie erstmal? Und wann hat die wieder nachgelassen? Also wann gab es so einen Moment von Entspannung von ich hab's doch nicht oder ich hab's wahrscheinlich doch nicht?
Also bei jedem es war jedenfalls eine Hysterie am Anfang, oder Hysterie, es war völlig auf, weil es ja auch politisch, man war ja auch, alle waren ja, hatten ja Angst, dass man, jeder angesteckt werden kann, ob schwul oder nicht, man hat ja dann festgestellt, man hat ja dann auch die Schwulenkrankheit, obwohl es nicht war, nur bei Schwulen und bei Drogenabhängigen durch die Spritzengebrauch, war das natürlich die meist betroffene Gruppe und ich habe das auch schon, bis, glaube ich, 86, waren, glaube ich, pro Jahr 3000 neue Erkrankte. Das war dann die Spitze des Eisbergs. Und dann ging es, glaube ich, also mit den Neuansteckungen dann langsam runter. Und wie ich schon sagte, es war natürlich ein völliger Aufruhr, auch unter der Bevölkerung, auch unter der Politik. Wie Gauweiler, der in Bayern war, der wollte ja am liebsten alle einsperren oder auf eine Insel bringen und ein schönes Gitter drumherum machen. Und damals hatten wir Glück, dass die Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth war, die gesagt, wir setzen auf Prävention und nicht auf Ausschluss und Einsperren, sondern wir gucken, dass wir aufklären, dass wir forschen und wir stellen Gelder zur Verfügung, auch für die AIDS-Hilfen und all das. Das war ja ein sehr mutiger, aber auch guter Schritt für die Schwulen und für die die Krankheit, dass die erforscht wurde, das Geld dazu verschoben wurde und dass man in die Prävention legte und nicht auf irgendwelche Wegschluss von Leuten oder wie in Bayern, wo sie dann die Türen in Saunen ausgehangen haben mussten und die Beamten wurden, glaube ich, zwangsgetestet und all diese Dinge, die, wo es eigentlich dann drauf. Na, das war dann eine andere, also da war auch die Politik sehr vernünftig durch diese Frau, die dann also bundesweit dann viel für die Sache getan hat. Und das hat sich natürlich dann beruhigt, nachdem man, sage ich mal, die erste Hysterie von dem, das man erfahren ist, gibt die Krankheit, dann tatsächlich, wir können betroffen sein, dann wir sind betroffen davon ganz stark. Und aber dann die Erforschung, dass es auch, dass man sich schützen kann. Mhm. Da hat es natürlich ein bisschen abgeebbt und Aufklärung besser und nicht Ausgrenzung, vor allen Dingen in Berlin nicht so stark, sag ich mal. All das war ja peu à peu, das hat ja 10 Jahre, sag ich mal, gedauert, bis es mal auf dem, sag ich mal, wieder auf einem etwas beruhigteren Level war, auch mit den Medikamenten, dass man so hat geholfen, man bekommt geholfen, sterben weniger und all das. Also das war dann schon eine Beruhigung in den 90ern eingetreten, Anfang der 90er.
Politisch Anfang der 80er, wie kannst du was dazu sagen, wie die Schwulenbewegung damit umgegangen ist? Also wie man sich dazu positioniert hat in der Bewegung und wie dem begegnet wurde politisch? Du hast jetzt schon von Gauweiler und Süßmund gesprochen, aber so insgesamt hattest du das Gefühl, es wird vernünftig damit umgegangen, euch wird positiv oder wohlmeinend begegnet oder wie...
Ja, das war eben ganz unterschiedlich. Mhm. Also zum einen war natürlich die Schwulenbewegung Gott sei Dank gegründet und die haben gesagt, zeig auch oder mach dich, geh mit auf, geh auch mit deinem Kaposchisack rum raus, versteck dich nicht, zeig, dass du krank bist oder dass du AIDS hast und hat dann sich hier jetzt nicht weggeduckt, sondern hat gesagt, wir brauchen Geld, wir gründen die AIDS-Hilfen, das war ja sehr wichtig. Ich habe ja damals noch, oder wir hatten Angst, jetzt gibt es einen Rückgang, jetzt wo man gerade mal der Paragraph nicht mehr gibt oder einen schärfsten Paragraph gibt, wir sind nicht mehr kriminalisiert und jetzt wird die Politik oder die Rechte oder wieder umgekehrt machen, was ja auch wie in Bayern versucht wurde, zu sagen, das Ganze bewegen wir uns wieder unter, sagen, das sind die, die sind, guck mal, die Kirche ja auch, das ist genau die Sünde. Jetzt haben sie, die waren ja auch Pfarrer, die das so in dieser Form gesagt haben. Das ist die Strafe Gottes für die, die so Unzucht treiben. Und so. Also das gab es alles. Es gab aber, und dann gab es eben die Vernünftigen, wie damals CDU, muss man sagen, Bundesministerin, die das eingesehen haben, dann noch viele vernünftig, die gesagt haben, wir erforschen das und lassen mal diese ganze Polemik raus und dann, sondern gucken, wie sieht es denn tatsächlich aus, wer ist betroffen, wie kann man denen helfen, wie sieht das Virus aus, wie kann man das unterdrücken, wie kann man Heilung machen, Krankenhäuser, die eben so eine Station eingerichtet haben, all das, ist, Gott sei Dank hat die Vernunft gesiegt. Mhm. Und es wurden viel Gelder auch, muss man sagen, wo wir jetzt viel sagen, ja, jetzt nicht so, aber es waren doch auch viel Geld für die Forschung und so zur Verfügung gestellt. Ich kenne keine Krankheit, die so schnell, die neue, gut, es gab ja keine, kaum neue Krankheit, aber wo man auch dann wirklich viel Geld rein, weltweit auch reingesteckt hat, auch in Deutschland, dass man das erforscht und in den Griff kriegt. Klar, weil alle Angst hatten, es hätte ja sein können, dass die ganze Menschheit ausgerottet werden hätte können. Und das so.
Wer waren so schwule Ikonen in der Zeit?
Naja, ich glaube, dass es schwule Ikonen, nicht so, ich glaube, dass es ganz wichtig war, dass schwule Ikonen, wenn man die so wie Rock Hudson oder der Queen-Sänger, dass der sich offenbart hat und hat gesagt, ich bin AIDS-krank. Also ich glaube, das war ein wichtiger Schritt, wenn man so, dass auch Prominente gezeigt haben, Nurajev, so viel ich weiß auch, dass die gesagt haben, wir sind auch von dieser Krankheit betroffen oder sind daran gestorben. Ich glaube, das war sehr wichtig, auch in Hollywood oder weltweit, dass man da nicht sagt, das sind irgendwelche Leute, die da unten im Keller Sex machen oder irgendwie dubios irgendwo im Hinterzimmer, sondern sind nicht Leute wie wir, sondern dass es genau Leute wie du und ich waren, die erkrankt sind und die das dann auch eben, oder auch die, sage ich mal, namenlose oder nicht so bekannte Prostituierten, die sich auf Plakate oder, ich habe ja so Kampagnen, und die auch in Talkshows gingen und die auf Veranstaltungen gingen und sich gezeigt haben, die waren, glaube ich, dann die Helden der Zeit. und nicht nur Einzelpersonen, sondern gerade die Positiven, die Erkrankten, die auch ans Licht, ans Tage und die Öffentlichkeit getreten sind.
Hast du das Gefühl, dass die AIDS-Krise vielleicht die schwule Bewegung auch oder die schwulen Bewegung enger zusammengeschweißt hat nochmal?
Das glaube ich auch. Das glaube ich, dass da auch viele dazugekommen sind noch, die jetzt die ein bisschen, es gab ja dann so welche, die dann nur am Rand an der Seite waren, die auch nie mitgelaufen sind, die ASEAN, die so ein bisschen draußen standen, wo man sagt, weit euch ein, geht mit. Und als dann doch alle betroffen waren, so ist es ja immer, wo Not herrscht, halten die Leute mehr zusammen oder besser zusammen. Und ich glaube auch durch die AIDS, dass da dann also die Schwulenbewegung noch so einen Drall gekriegt hat, an die Öffentlichkeit zu gehen und sagen, wenn wir jetzt das nicht schaffen, rausgehen, offensiv sind, dann können wir auch genauso untergebuttert werden und verschwinden oder noch mehr auf uns gezeigt werden im negativen Sinne. Das war schon sehr gut, dass man dann nochmal offensiv aufgetreten ist und nach Forderungen gestellt hat. Und dann auch noch Leute mitnehmen konnten, die auch betroffen waren, die vielleicht gar nicht zu einer Paragraph 175er Demo gegangen wären.
Welche Forderungen waren das, die da gestellt worden sind noch?
Naja, in erster Linie war natürlich erstmal Anerkennung, nicht Diskriminierung weiterhin.
In Bezug auf HIV.
Auch unsere Rechte behalten dürfen, dass wir jetzt da sind, wo wir sind und nicht zurückweichen. Mhm. Also das war dann schon sehr offensiv, dann auch zu sagen, wir lassen uns hier jetzt nicht weiterhin gesellschaftlich stigmatisieren und dass auch Gelder dafür da zum Beispiel, dafür die AIDS-Hilfen zum Beispiel, war ja ganz klar, die AIDS-Hilfen wurden ja gegründet und das wurde ja von der Bundesrepublik unterstützt, aber auch durch Gelder unterstützt. Und das hieß, die waren ja für schwul- und bisexuelle Männer zuständig. Für Heterosexuelle war die Bundesrepublik zuständig. Die haben ja ihre Gesundheitskampagnen selber gemacht. Die haben dann immer so plakatiert, weil meistens, die haben dann so Gurken mit Kondomen und Tomaten und so ein Zeug. Und Schwule haben dann doch eine deutlichere Sprache gehabt. Das war aber auch ganz klar, dass die für Schwule nur da waren. Ja. Also dass die das Klientel. Und da hat man halt auch die Sachen beim Namen benannt. Und sagt, das Kondom muss über den Schwanz und nicht über die Gurke.
Mhm. Ja.
Ja, so was.
Und wie nimmst du heute die Schwulenbewegung wahr?
Also, es ist was ganz anderes geworden. Also sagen wir mal so, wie ich das jetzt nicht politisch, auch politisch so, erste Demonstration, Rechte, geh nach außen, zeig dich und so, die Thematik, bis dass man heiraten kann. Das ist ja jetzt eine ganz andere Situation. Und dadurch ist natürlich die Schwulenbewegung, oder wenn es die gibt, ist die natürlich ganz anders. Heute, wie die viele junge Leute, die wollen heiraten, die wollen jetzt auch Kinder haben. Viele wollen gar nicht mehr schwul. Man darf sagen, es ist LGBT draus geworden, dass man noch andere Leute dazu genommen hat, die ja bei uns, als wir jünger waren, das war halt lesbisch oder schwul, das waren die beiden Gruppen, die sich auch nicht immer gut verstanden haben oder mal ihr Ding gemacht haben. Aber egal, das waren halt die zwei Gruppen. Jetzt ist es LGBT, es ist die Genderfrage, es ist die Sachen, wie definiere ich mich, also viele bei Jung, was ich so wahrnehme, das war für uns überhaupt gar keine Thematik. Wir waren schwul und waren Männer, aber heute ist es ja dann weitergefasst oder man ordnet sich nicht mehr so ein, man vertritt wieder, wie ich finde, alte, konservative Werte, die Familie, ich will eine Familie, ich will heiraten. Wir haben auch viele aus dieser Szene, also die wollten nie heiraten, das war für uns das war gut bürgerlich-spießige Sache. Er hat gesagt, man schafft die Ehe ab, die braucht keiner. Wir brauchen nicht das nachmachen, was die Heteros machen. Oder viele aus dem Alter, wie ich bin. Viele haben da nicht. Und das hat sich halt total geändert, finde ich. Es sind auch viele Rechte dazugekommen, muss man sagen. Eben, dass man heiraten darf, dass man adoptieren mittlerweile. Gleiche Rechte finde ich mittlerweile auch in Ordnung. Ich muss es nicht machen, aber sagen, natürlich, warum soll man nicht die gleichen Rechte? Ich hätte jetzt für einige nicht, also wie für die Ehe gekämpft, aber und deshalb finde ich, heute ist die schwule Szene, wenn man die so nennen, ganz was anderes. Ich weiß auch gar nicht, so welche Forderung jetzt die jungen Leute, die sehe ich auch nicht so deutlich, dass die sagen, gehen auf Straße und sagen, wir wollen genau noch das. Oder so, außer dass man, ja, es gibt schon eine Forderung, aber sie ist nicht so stark oder es hat nicht so viel Power. Man hat ja aber auch viel erreicht und muss ja nicht mehr für so viel kämpfen. Mhm. Aber, das habe ich schon immer mal gesagt, es könnte auch ein bisschen, dann finde ich zum Teil etwas politischer durch alle Themen sein. Ja. Aber ich sehe es jetzt nicht mehr so stark.
Wie empfindest du deine eigene Position als jetzt etwas älterer schwuler Mann, wenn ich das sagen darf, in der Szene?
Ja, in der Szene, ich meine, dass ich sehe jetzt im Alter, ich habe gedacht, wir haben so gerecht erreicht und das ist ganz schön, jetzt kann man sich zurücklehnen.
Ja.
Das, jetzt sehe ich das so, oder so ist es, dass wir jetzt natürlich als ältere Schwule, die erste Generation, die offen gelebt hat, sich Rechte erkämpft haben, die uns auch nicht mehr abnehmen lassen wollen.
Ja.
Und auch in Erscheinung treten. Wir sind ja auch die erste alte Generation, sage ich mal, die in Erscheinung tritt. Dementsprechend müssen wir, und das macht dann auch ich, wir müssen jetzt auch in die Institution sagen, wenn wir rein, wie zum Beispiel Seniorenvertretung. Da gab es keine Schwule, weil alte Schwule nicht aufgetreten sind vorher, eben durch ihre Geschichte auch. Jetzt sind wir da und dann habe ich, bin zum Beispiel, ich bin Seniorenvertreter von Friedrichshain-Kreuzberg, einer der ersten schwulen Seniorenvertreter da. Oder wir haben BIS gegründet, Bundesinteressenvertretung für schwule Senioren, um auch auf Bundesebene mitreden zu können. Die gab es bis vor ein paar Jahren nicht. Und solche Dinge. Also es ist nicht abgeschlossen, auch für uns alte Schwule. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, wir haben alles erreicht, jetzt sondern jetzt sagen, jetzt sind wir da. Oder ich gehe mit meinen, ich habe ja verschiedene Gruppen, alte, also dass wir auch hier bei Manometer vor 6 Jahren angefangen haben und gesagt, es gibt, das ist ja schwule Kiez und es gibt gar keine Altenarbeit hier. Die wollen auch Angebote haben. Wir 50 plus, 60, 70 plus ist auch ein Angebot. Haben verschiedene Angebote gemacht. Seit 5 oder 6 Jahren haben wir gesagt, oder mit anderen Gruppen auch, die in dem Bereich sind, ältere Schwule, und gesagt, wir müssen auf den CSD, wir müssen zeigen, auch andere den Mut machen, sagen, wir seid alt und schwul, wir müssen, ja, wir gehen auch auf den CSD. Dann haben wir ein Plakat oder ein Banner drucken lassen, mit 50 Schluss ist, mit 50 plus ist noch lange nicht Schluss, großen Banner, und haben es dann geschafft, dass die erste ältere Schwulengruppe oder die erste eigentlich Mod 50 plus Gruppe auf dem CSD auftritt und sind damit viel Applaus empfangen worden. Anfänglich wollte kaum jemand das Schild tragen, hinterher hat es keiner mehr aus der Hand genommen, weil so viele fotografiert haben und so. Also es konnte positiv aufgedreht. Eben auch den anderen Mut zu machen, die immer nur dann am Rand standen, sagen, ach die Jungen und das ist dann wir, wer will uns sehen oder wir wollen doch nicht oder zeigen uns nicht und so. Also daher ist für uns alte, ältere Schwule, ist es noch wahr oder ist es auch noch dann auch in der Szene wahrgenommen zu werden, sagen wir sind da und nicht nur, was ja auch, gibt ja auch Diskriminierung in der Szene, wollen wir nicht sagen, heißt ja auch, was ich, was die alten Säcke oder die wollen ja nur Junge oder was guckst du so oder so, und das ist aber nicht der Fall, sondern wir sind selbstbewusst alt und wissen, dass wir älter sind, und wenn wir einen Dialog mit der Jugend suchen oder wollen, heißt es das nicht, dass wir die mit denen ins Bett gehen wollen. Natürlich gibt es auch das heißt immer mal einen Eltern, der das will, aber das ist nicht per se so. Und es gibt Kneipen in Berlin, wenn du da reingehst, oder wenn es erkenne ich, dass du, wenn da reingehst, sagen, die ein Älterer reingeht, sagen, das ist hier ein Club, bitte geh wieder. Ne? So. Also auch da gibt es eine Diskriminierung, das wäre jetzt ein anderes Thema, aber da muss auch noch was gemacht innerhalb der Szene, die sich mit sich beschäftigt, auch muss, wer diskriminiert wen, dicke, dünne, und da gibt es ja alles mögliche, trans, was ich, Leute, die Menina sind und all das. Also da innerhalb, finde ich, können wir ja auch mal eine Diskussion vielleicht nötig,
weil das erlebe
mit
ich
sich
nämlich,
zu beschäftigen.
Das erlebe ich nämlich so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade dass ein bisschen vergessen wird, wo wir eigentlich herkommen, was wir, was ihr quasi für uns oder stellvertretend für meine Generation und die, die noch nach mir gekommen sind, euch erkämpft habt, was da auch mit welchen Widerständen das verbunden war. Das zum einen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es fehlt so ein bisschen der Respekt gegenüber denen, die es gemacht haben, also die uns die Freiheit erkämpft haben. Ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel der Christopher Street Day nicht mehr das politische Medium, vielleicht ist das ja mal wahr. Und ich habe das Gefühl, dass die Szene in sich, dass es da ganz viele so Grabenkämpfe irgendwie gibt, dass man da eigentlich, dass es da für mich an einem Dialog fehlt. So zu gucken, wo kamen wir her? Wir haben das ja auch gemeinsam, oder ihr habt das gemeinsam erkämpft, und jetzt gibt es irgendwie, es gibt keinen äußeren Widerstand mehr, der uns nach innen verfestigen würde, und jetzt bröseln wir so auseinander und fangen an, uns wieder gegenseitig zu.
Ja, also ich finde auch, es, also da ich ja hier arbeite und auch andere kenne, die im alten Bereich arbeiten, ich finde, es wird immer stärker das Interesse, sage ich mal, also der Enkelgeneration würde ich schon fast sagen, die sich dafür interessieren. Also eine Generation hinter uns, die hat das nicht mehr interessiert, was ja sehr oft auch in Familien so, wenn dann der Enkel interessiert ist, sich für Opa und Oma, das Leben oder wie war es im Krieg bei denen oder solche Generationen. Und ich finde jetzt, dass es doch sehr stark, oder oft, dass man hört, wenn Leute, Studenten kommen oft her oder öfter her, die diese Thematik haben, eben Paragraph 175, Verfolgte von 75. Neulich haben Studenten, die haben sogar ein Theaterstück gemacht die kamen aus der Theaterszene und haben was mit Eltern, Schwulen und Lesben gemacht. Das waren sehr schöne 3 Aufführungen, persönliche Geschichten, aber die dann so ganz schön auf die Bühne gebracht, dass es doch für Allgemeinheit gilt, jetzt wie du da bist und die jetzt die 80er Jahre jetzt mal nachfragt. Mhm. Also es gibt schon Nachfragen, finde ich, stärker an uns Ältere. Wie war das denn damals gewesen? Oder sich, und ich finde es auch so wichtig, weil es sind Geschichten, die sonst verloren gehen.
Ja.
So. Es gibt ja so viel und da bin ich auch sehr dran, dass ihr jetzt irgendwie bei uns auch hier im Haus, dass ich dass wir so eine Schreibwerkstatt oder biografisches Schreiben machen, wo wir da mit Eltern schwulen, die jetzt nicht prominent sind und waren, sondern auch so ganz einfache Geschichten erfahren und daraus auch eine Broschüre und eine Ausstellung machen können, um mal sowas zu erleben, eben auch solche, und ich merke ja selber, wie viel verloren geht, wenn jetzt so mit du nachfragst, dann kommen wieder so Sachen, da wusste ich, also das würde ich gar nicht, man sollte eigentlich auch selber ab und zu mal was schreiben, nur es ist halt bei uns schon oft so, dass wir keine Nachkommen haben, für die es sich lohnt aufzuschreiben, wie es doch eher in Familien ist, denn wir haben ja schon was erlebt, alleine schon, dass man schwul ist, ist ja nicht, das ist ja gegenüber einem sehr heterosexuellen Menschen, der seine Sexualität gar nicht hinterfragen muss oder nicht diskriminiert wird, und auch wenn er nicht ist. Aber wir mussten uns damit auseinandersetzen, wir mussten uns dann auch gegen gesellschaftliche Zwänge oder durch diese Krankheit und all das, das ist schon mal was ganz anderes. Also das berührt ja jeden in irgendeiner Form.
Ich finde auch, dass es... weil du jetzt gerade davon gesprochen hast, die Enkelgeneration, und jetzt hast du gerade, wir haben ja keine Hinterbliebenen, für die es sich lohnen würde, etwas aufzuschreiben. Und das genauso wie ihr damals Familie oder eine Ersatzfamilie quasi hattet, die bei Bruno ums Bett stand, sind wir jetzt halt irgendwie da und brauchen, glaube ich, auch, dass ihr das aufschreibt. Oder das, weißt du, was
ich meine? Ja, ich finde das schon wichtig. Also nicht nur meine Geschichte, das will ich jetzt schon ausklammern. Aber deshalb möchte ich auch ganz gerne und habe jetzt auch Gelder beantragt, um da sowas zu machen, um einfach so Geschichten. In der Familie wird es weitergetragen. Und das passiert jetzt vielleicht bei der jungen Generation, wenn die sich gründen und Kinder haben oder Kinder adoptieren. Wer weiß, aber gerade dieser Aufbruch und diese, da sind doch viele Geschichten drin. Und ich kriege es ja mit bei diesem Paragraph 105, endlich diese Entschädigung oder Rehabilitierung, Entschädigung, was da Geschichten rauskommen von Eltern, Männer, wo man, die hat man gar nicht. Also da erfährt man Sachen. Ich habe jetzt erfahren von einem, das wusste ich auch nicht. Ich denke, es wissen die wenigen, der ist verurteilt worden als 15-Jähriger, weil er, der hatte gar keinen Unterricht, der war nur mit dem Amerikaner auf dem Zimmer. Und dann ist die deutsche Polizei in die amerikanische gekommen, der ist nach Amerika abgeschoben worden. Und er ist mit 15 verurteilt worden, glaube ich, zu einem Jahr. Aber jetzt kommt, und das ist das, er wurde zu Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Und es gab nur zwei Dinge, dass man das durfte. Und das war bei Mord und bei Paragraph 175, dass Jugendliche zum Erwachsenenstrafrecht verurteilt worden. Und solche Dinge sind eigentlich gar nicht bekannt und kommen, finde ich, durch solche Geschichten, wenn dann jemand kommt und einen Antrag stellt und mir das erzählt oder woanders einen Antrag stellt, kommen dann solche Geschichten raus. Oder ein Taxifahrer, den haben sie, konnten sie nicht verurteilt, ist untersuchungshaft gekommen, haben ihm nichts nachweisen können, haben aber den Taxischein nicht zurückgegeben. Haben gesagt, er ist nicht sittlich und moralisch fähig, Leute zu transportieren. Dann hat er den Schein nicht gekriegt. Dann haben sie nichts nachgewiesen und haben den Schein nicht gegeben. Das heißt, er war
Existenz kurz mal.
War er ruiniert. ohne diesen gesellschaftlichen Ruin, der noch dazu kommt. Ne? Das ist, man ist ja nicht aus diesem Gefängnis oder aus der Untersuchungshaft oder vom Polizeirevier gekommen und hat gesagt, hurra, ich bin, mir konntest du nicht nachweisen, warst schon still, weil du ja gar nicht sagen konntest, du bist schwul und warum du dort warst, da wärst du ja noch stigmatisiert. Und so. Also all das, solche Geschichten, die muss man doch irgendwie, auch wenn sie so dramatisch oder nicht so dramatisch sind, doch aufschreiben, um das auch später mal, sage ich mal, einzuordnen in die Zeit. Wenn ja. Die Eltern nicht drüber reden konnten.
Ja, oder auch einfach, ich finde sowas, also ich meine, diese Geschichten sind ja auch identitätsstiftend. Also ja. Das hat ja was mit einer Kultur zu tun, die gewachsen ist irgendwie. Wo kommt die her? Und wenn dann die Wurzeln so vergessen werden oder nicht mit in die Zukunft oder in die Gegenwart hineingetragen werden, dann habe ich manchmal das Gefühl, da fehlt dann einfach was.
Ja, das ist ganz sicher, finde ich so. Also wenn man sich sozusagen als schwule Familie jetzt in Anführungszeichen sieht, ist es natürlich auch gut, wenn man die Wurzeln kennt oder die Geschichte von seinen, sage ich mal, Vorfahren.
Ja.
Wie hat sich das entwickelt, dass ich heute und vielleicht löst sich auch irgendwann mal auf. Ich glaube zwar nicht, dass es dann irgendwann mal so dermaßen so ist, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenken muss, wenn man ob mal schwul, hetero oder Gott weiß was ist. Ich denke, das wird wahrscheinlich sich nie so ganz auflösen. Mhm. Aber es ist jetzt schon natürlich eine andere Zeit, das ist auf jeden Fall. Aber ich kriege hier manchmal auch noch Leute, die durchaus nicht, ich habe einen Club bei Planet Romeo, Schule 50 plus. Und das ist das einzige, zwei Kriterien, ein Foto, Gesichtsfoto und 50 zu sein. Und es kommen etliche, die sagen, sie können ihr Gesicht nicht zeigen. Ich frage mich warum, aber es gibt es in unserer Zeit doch noch. Etliche, die mindestens von sich, muss man ja ernst nehmen, die sagen, ich kann nicht mein Gesicht da in diesem zeigen, weil ich ja dann diskriminiert werde. Oder ich, was würden die Leute in meinem Dorf sagen oder so, vor allem wenn sie woanders her sind. Also scheint es mindestens für die Leute nicht so normal. Vielleicht ist es auch nur die Geschichte, dass sie eben durch die Geschichte mehr Angst haben und sich nicht davon lösen konnten. Mhm. Und ihr Selbstbewusstsein selbstverständlich. Aber man muss halt sagen, es gibt offensichtlich nur welche, die Angst haben und das nicht tun.
Ja. Wie erlebst du heute den Umgang von schwulen Männern mit HIV-Risiko?
Also mit Risiko?
Ja, also mit dem Risiko der Ansteckung, also mit dem, es gibt es ja immer noch.
Ja, das gibt es noch und deshalb gibt es auch einen Wandel. Wir, sage ich mal, wir haben ja Kondome benutzt, müssen auch nicht. Und heute geht es ja rasant schnell, dass durch das, dass man weiß, einerseits die Leute, die Medikamente nehmen, die dann unter der Nachweisgrenze im Vierteljahr sind und regelmäßig zum Arzt gehen, dass die nicht mehr ansteckend sind und dass man auch die PrEP nehmen kann und dann auch nicht mehr angesteckt werden kann. Oder nur so ganz gering, also ganz wenig. Dadurch hat sich das in den letzten Monaten, sage ich mal, oder letzten Jahr, aber man kann gut ein Jahr, doch stark verändert, dass man, dass sich die Leute befreiter fühlen und sagen, ich muss jetzt nicht mehr aufs Kondom gucken und darauf achten. Und andererseits, dass es, wie ich erfahre, in der Szene dann auch geht, dass Leute, die sagen, ich möchte keine Medikamente nehmen, aber auch nicht mehr, sage ich mal, zu Sex kommen, weil die sagen, Kondom, also wenn du ein Kondom nimmst, dann mache ich nichts mit dir. Mhm. Also dass es da auch so einen Druck in der Szene gibt, zu sagen, du musst das, also du kommst nicht mehr zum Sex zu machen, was ich jetzt so erfahre. Unsere Generation, sage ich mal, meine, die ist ja dann nochmal, also anders sozialisiert mit dem Kondom, da ist das nicht so das Problem. Aber ich höre dort, dass meine Szene, wir kennen auch jüngere Leute, die sagen, ich will keine Tabletten nehmen. Und die so keinen Sex mehr kommen, sagen, ich muss jetzt Tabletten nehmen, sonst bin ich außen vor und brauche gar nicht auf eine Party zu gehen, weil wenn ich sage Kondom, rennen alle weg. Mhm. Also offensichtlich hat sich durch diese Sache einerseits, was ja ganz gut ist, dass man nicht mehr, dass man im Grunde zwei Möglichkeiten hätte, sage ich mal, aber die eine sozusagen fast ausgeschlossen wird, weil das man Ablehnung dadurch erfährt.
Das Problem ist natürlich nur, wenn man kein Kondom benutzt, dann hat man ja immer, also das Kondom verhindert ja nicht nur eine Ansteckung mit HIV, sondern auch Syphilis, Tripa.
Naja, nicht ganz, aber es reduziert das.
Ja.
Also die Ansteckung wird reduziert und aber auf jeden Fall Hepatitis C.
Ja.
Das schon. Und das wird wahrscheinlich höher gehen jetzt wieder. Und natürlich, die Geschlechtskrankheiten sind dadurch, werden auch minimiert. Mhm. Das ist ja, aber so wie ich höre, ist in der Szene, Jungszene, ist das, ja, ist das.
Und es gibt ja diesen, dieses Vorhaben, bis 2030 soll AIDS, HIV kein Thema mehr sein. Also soll dann
das 1969 oder so irgendwie, ja. So.
Beendet sein.
Ja.
Wie schätzt du das ein? Hältst du das für realistisch? Oder?
Ja, also ich glaube, Berlin hat schon fast diese Quote, also nicht mehr ganz, ich glaube 60, 90 irgendwie gibt es da so Zahlen, die man unterschreiten will, dass neu infiziert werden. Und das ist stark zurückgegangen. Ich glaube, dass ja, wir testen ja hier im Haus, da konntest du, wenn du dich mehr interessierst, noch jemand fragen. Also wir machen ja, glaube ich, an die 3.000 bis 4.000 Tests im Jahr. Mhm. Und als wir angefangen haben, vor etlichen Jahren, 8, 9 Jahren, weiß nicht, wann das losging, war, also sie, glaube ich, die Rate der positiven 6% oder 7 sogar. Und jetzt ist die runtergegangen auf 0,7 und so. Mhm. Also wir haben wenig angesteckte Leute hier.
Das sind dann aber neu erkrankt.
Neu, ja, welche Dinge so. Ja. Also es ist wohl offensichtlich, es ist so, dass es doch die Kurve sehr stark nach unten geht durch die Medikamente. Einmal, das sind die Ansteckungen. Und zum anderen, dass die Leute Kondom genommen oder jetzt auch die PrEP nehmen. Da bist du schon auf einer ziemlich sicheren Seite, was HIV betrifft. Und das hat Auswirkungen. Und das wird man sicherlich dann, also die Zahlen, glaube ich, kann man erreichen. Also Neuinfizierte wird es immer noch geben, aber dass die doch, die sind jetzt schon stark zurückgegangen.
Mhm. Genau, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast für mich und für uns. Und genau, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist jetzt natürlich dann erstmal zu sagen, einen schönen Dezember, schöne Feiertage. Wir hören uns dann im neuen Jahr, im Januar wieder zum Thema Widerstände. Dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wünsche euch eine gute Zeit bis dahin. Tschüss!